Und wenn die Situation so kritisch ist, wie wir sie im Moment wahrnehmen und darstellen, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, dann müssen wir uns angucken, was können wir tun, um möglichst schnell eine tatsächliche Veränderung herbeiführen. Und da geht aus meiner Sicht die technische Lösung deutlich schneller als ein gesellschaftlicher Sinneswandel hin zu einem wie auch immer gearteten Wirtschaftssystem, wo wir nicht mehr von mehr abhängig sind. Und dann muss ich halt konsequenterweise hergehen und sagen, für meinen Bereich, was kann ich denn tun, dass mein kleiner Bereich klimaneutral ist?
Genau.
Und das geht in diesen Bereichen aus meiner Sicht nur über Ersatzkraftstoffe im ersten Schritt.
Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen.
Eine andere Perspektive rein.
Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen.
Also auch in unserem Konsumverhalten.
Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit.
Ich glaube, da verändert sich schon
ja,
was.
Ja, hallo, ich freue mich hier sein zu
dürfen. Ja, das war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht.
Let's go.
Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
Wenn ich dich jetzt gleich begrüße, lieber Frank Eckenfels, dann kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns seit vielen Jahren kennen und freundschaftlich verbunden sind. Und du hast vor knapp 2 Jahren, als ich von meinen Podcast-Plänen erzählt habe, weiß ich noch, da haben wir bei uns in der Küche gesessen, da hast du so eher skeptisch gesagt, na Katja, ob du dir das nochmal überlegen willst, das ist so viel Arbeit und wenn man das machen will, dann will man das ja richtig machen so und schwupps, jetzt so knapp 2 Jahre sitzen wir hier zusammen in einem Podcast-Gespräch bei Die Zeit ist jetzt und ich freue mich total mit dir jetzt gleich rund um das Fliegen in den Austausch zu gehen. Herzlich willkommen, lieber Frank Eckenfels.
Dankeschön, danke dir.
Und wer den Podcast von mir regelmäßig hört, der weiß, dass ich nicht unbedingt zu den Podcast-Hosts gehöre, die erstmal weit ausholen und ihre Gäste ihre Lebensläufe berichten lasse. Das machen durchaus viele Kollegen und Kolleginnen von mir. Heute würde ich das gerne ein bisschen anders machen, Frank. Ich würde ganz gerne bei dir durchaus ein bisschen mit deiner Jugend anfangen, mit den Stichworten mitten in der Nacht, Unmengen an Schnitzel braten lassen durch die Eltern, um Jugendliche bei WLAN oder bei LAN-Partys gut zu unterstützen. Erzähl doch mal, was hast du in deiner Jugend gemacht und was durchaus ja dich auch auf das Gleis deiner jetzigen beruflichen Tätigkeit gebracht hat. Magst du das mal erzählen?
Ja, gerne. Also vielleicht auch, dann können wir so eingangs ein bisschen auch den Bogen schlagen zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Mein ursprünglicher Berufswunsch als Kind war nämlich immer Pilot zu werden. Das war eigentlich so auch bis, ja ich sag mal so 13, 14 war das so das festgesetzte Ziel.
Okay.
Ich hatte eben, oder ich habe Verwandte in den USA, habe in meiner Kindheit sehr viel Zeit auch drüben verbracht in den Sommerferien und da war natürlich das Thema Fliegen immer präsent. Ja? Also in sehr jungen Jahren dann immer unterwegs gewesen und auch ohne Eltern dann unterwegs gewesen und habe dann natürlich die Fliegerei so ein bisschen kennen und lieben gelernt. Habe dann aber, sage ich mal, in der späteren Zeit natürlich auch so ein bisschen den Computer in die Finger bekommen. Wir haben zu Hause sehr früh einen eigenen Computer gehabt und habe mich damit beschäftigt. Und dann ist so irgendwann die Entscheidung gereift, dass diese geschäftliche Fliegerei, also die Linienfliegerei, im Grunde eigentlich mit dem, was ich mir unter Fliegen vorstelle, also dieses Gefühl von Freiheit, diese Selbstbestimmung und diese Unabhängigkeit, dass das relativ wenig damit zu tun hat. Und so hat sich dann so ein bisschen auch mit einhergehend mit dem Hobby des Computers und der zunehmenden Beschäftigung dort dann auch diese Erkenntnis eingesetzt, dass ich für mich gesagt habe, die geschäftliche Fliegerei ist nicht die Welt, wo ich hin möchte, sondern letztendlich muss ich irgendwas anderes machen, um mir letztendlich dann vielleicht auch diesen Traum vom Fliegen irgendwann privat dann erfüllen zu können. Ja, und dann habe ich eben mit 16 mein Unternehmen gegründet, weil ich damals schon sehr viel mit Computern auch im privaten Umfeld natürlich immer mal wieder gefragt wurde, wie funktioniert das, kannst du mir hier helfen und so weiter.
Kann ich sehr nachvollziehen. Ich gehöre zu den Menschen, die das sehr gerne nutzen, wenn du uns dann mal besuchen kommst, weil du einfach jemand bist, der jedes Problem löst, kann ich echt nur sagen. Hut ab, ja.
Genau. Und aus dieser Situation heraus kam dann eben die Idee, sich selbstständig zu machen und daneben her sich einfach ein bisschen was dazu zu verdienen. Und wir haben dann in einer Zeit, in der dieses Thema LAN-Party ganz attraktiv war, also ganz viele Menschen treffen sich in der Sporthalle, jeder bringt seinen Computer mit und man zockt übers Wochenende diverse Computergames. Und da sind wir halt so reingerutscht, weil ich das als Promotion-Aktivität für meinen PC-Shop damals machen wollte Und so kam dann eins zum anderen. Ich habe dann meine Familie eingespannt. Mein Papa hat sich um die ganze Stromversorgung gekümmert. Mhm. Wir haben eigenes Equipment angeschafft. Meine Mutter hat, du hast es schon gesagt, dann für teilweise bis zu 400 Leute das Catering übernommen und hat da alle bekocht und hat Wahnsinn. Am Wochenende da ihre Küche geschmissen. Und so kam eigentlich eins zum anderen. Und ich war dann eigentlich viele Jahre, kann man sagen, so, ich habe ja nebenher dann noch studiert, weil ich immer gesagt habe, ich will einen fertigen, sauberen Berufsabschluss haben. Wer weiß, wo die Selbstständigkeit hinführt. Ja. Und war dann eigentlich auch sehr in dieser Unternehmensgründung eingegraben und habe dann die Fliegerei eigentlich nie vergessen. Aber es war immer so dieses, ja, also die Zeit war nicht die richtige. Ja, jetzt hast du es gerade gesagt mit deinem Podcast, die Zeit ist jetzt. Da habe ich tatsächlich dann 2016 irgendwann gesagt, okay, wir sind da in unserem Bürogebäude damals eingezogen. Ich hatte 20 Mitarbeiter, wir hatten eine gewisse Reife im Unternehmen auch erreicht, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mal was für mich tun. Und habe mich dann eben Anfang 2017 in der Flugschule angemeldet und habe dort meine Ausbildung zum Privatpiloten gemacht und habe die dann im September 2017 auch mit der Prüfung abgeschlossen und habe seitdem jetzt dann die Privatpilotenlizenz.
Genau, und so schließt sich dann der Kreis, also der Traum des Jugendlichen, dann eben auch zu fliegen, der hat sich jetzt in der Privatfliegerei dann wiedergefunden. Und
genau.
Wenn du uns ab und zu besuchen kommst in Norddeutschland, du gehörst zu denjenigen, sage ich mal, die klassischerweise in die Schublade hineingezogen werden, einen Privatjet zu haben oder ich weiß nicht, mittlerweile zwei. Du hattest irgendwie mal erzählt, dass ihr jetzt am Überlegen wart, einen zweiten noch anzuschaffen.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich damals bei der Privatpilotenlizenz für mich immer gesagt habe, ich hätte gerne ein eigenes Flugzeug, was jetzt einerseits mit dem Thema Verfügbarkeit einherging, zum anderen aber auch einfach, ich meine, ich bin in der IT groß geworden, weil ich eine sehr hohe technische Affinität habe und ich wollte natürlich auch dann ein modernes Flugzeug fliegen, zum einen aus Gründen der Nachhaltigkeit, da sprechen wir sicherlich gleich drüber, aber natürlich primär auch, weil mich einfach die Technik interessiert und jetzt ist es in der Privatfliegerei so, dass ein Großteil der Maschinen, die man als Privatpilot in einem Verein oder bei einer Flugschule bekommt, sind in der Regel sehr alte Flugzeuge. Die sind zuverlässig, die sind sicher, aber die sind eben technisch nicht auf dem neuesten Stand. Und ich habe dann damals, long story short, mit dem Fluglehrer, der mich in der Flugschule damals ausgebildet hat, eine Kooperation gegründet. Der war selber gerade dabei, ein Unternehmen zu gründen, seine Flugschule in Richtung Praxisausbildung zu erweitern. Und dann haben wir eben die Gemeinsamkeit gemacht, dass ich gesagt habe, ich kaufe ein Flugzeug und er nimmt es bei sich in die Schulungsgenehmigung und macht mit diesem Flugzeug quasi Flugausbildung.
Okay.
Und das hat so gut funktioniert, dass wir jetzt im Moment drei viersitzige Maschinen im einmotorigen Bereich haben und eine im zweimotorigen. Jetzt auch die erste Maschine schon an eine Flugschule in Lugano verchartert haben über längere Zeit und da ganz gut unterwegs sind.
Ja. Also ein weiteres Geschäftsmodell auch. Und jetzt bringen wir mal die Verbindung zu der Diskussion, die uns im Moment allerorts ja auch begegnet, ne? Wenn so geschaut wird, wie viel CO2 im Jahr emittiert eigentlich ein Durchschnittsbürger in der EU. Da sind wir irgendwie bei 8,6. In Deutschland sind wir bei 9,2, habe ich heute Morgen gerade gehört, als ich mit meinem Dienstleister, mit dem ich kompensiere, gesprochen habe. Da hat er gesagt, na, du bist mit deinen, was hat er gesagt, bei uns im Büro mit den zwei Mitarbeiterinnen sind wir bei 7 Tonnen im Jahr, die wir emittieren und kompensieren 54 Tonnen im Jahr, also sind da sehr zumindest rechnerisch und da bin ich sehr in der Diskussion auch am Unterscheiden zwischen dem, was rechnerisch klimapositiv ist und was de facto dann auch wirklich einen Einfluss hat auf die real emittierten CO2-Mengen. Also wenn wir jetzt mal sagen, wir sind bei ungefähr 9,2 im Schnitt, jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt selber privat fliege oder nicht, und stelle das der Zahl gegenüber, die wir bräuchten, auch rein rechnerisch, immer mit diesem Vorbehalt, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollten oder eben unter der 1,5-Grad-Grenze sein wollen, dann müssten unsere Emissionen bei 2 bis 3 Tonnen sein. Und alleine dieses Delta vor sich habend mit der Diskussion, die du genauso gut kennst wie ich auch, wie verortest du da dein Verhalten? Ist das für dich sind das für dich relevante Zahlen oder beeinflusst das auf irgendeine Art und Weise dein Verhalten und dieses Geschäftsmodell, von dem du gerade gesprochen hast?
Also grundsätzlich ist es natürlich schon ein Thema, was uns umtreibt, wo man sich auch Gedanken macht. Ich glaube, man muss, oder was in der Privatfliegerei insbesondere so ein bisschen ein Problem ist, ist, dass es natürlich auch, wie soll ich das sagen, es ist so wie das Golfspielen in den 80er Jahren oder der Tennissport in den 80er Jahren, so ein ganz elitärer Kreis. So wird es jedenfalls gesehen und da ist natürlich auch eine große soziale Komponente drin. Man hat ja auch jetzt gesehen beispielsweise bei der Geschichte von Friedrich Merz, der mit seinem Flugzeug ja zur Hochzeit von Christian Lindner geflogen ist, was das in den Medien für eine Darstellung war. Insofern ist das natürlich ein Thema, was mich letztendlich auch beschäftigt. Ich muss aber dabei sagen, dass es natürlich letztendlich eine Freizeitbeschäftigung wie viele anderen. Und natürlich hat es eine gewisse Präsenz, weil am Ende des Tages, wenn man es darauf reduziert, ist es natürlich Kraftstoff verbrennen, ja, indem man durch die Gegend fliegt, jetzt salopp gesagt. Aber im Grunde ist es natürlich, wenn man den Kreis erweitert, bei ganz vielen Freizeitbeschäftigten so. Ja? Also was ist der Fußabdruck von einem Bundesligaspiel? Was ist der Fußabdruck
von den Olympischen Spielen,
vom Formel-1-Rennen und so weiter? Das heißt, im Grunde ist natürlich schon die Einzelfrage berechtigt, dass man sagt, ist das zeitgemäß, ist das der richtige Weg? Mhm. Aber natürlich haben wir als Gesellschaft im Grunde ganz allgemein gesehen einfach das Problem, dass wir viele Beschäftigungen haben oder viele Dinge tun, die einfach in der Summe einen zu großen CO2-Fußabdruck haben. Und mein Ansatz ist einfach zu sagen, vielleicht nicht drauf zu gucken, was ist unnötig oder worauf könnte man verzichten, weil das natürlich auch immer eine individuelle Entscheidung ist. Ne? Ich beispielsweise stelle mir immer die Frage, ich kann für mich sagen, für mich wäre es total okay, das Thema Bundesliga, das Thema Formel 1 von heute auf morgen einzustellen.
Ja, weil du nicht betroffen bist.
Es ist für mich ein völlig irrelevantes Thema. Es ist sogar ein Thema, was mich ärgert. Also es wäre ein Thema, wo ich sage, kann ich total super drauf verzichten.
Kannst drauf verzichten, genau.
Jetzt gibt es jemand anderes, der vielleicht sagt, naja, warum musst du da mit deinen Flugzeugen durch die Gegend fliegen? So nach dem Motto, ich bin ja glücklich, wenn ich samstags ins Stadion kann. Der hat dann natürlich eine ganz andere Sicht darauf. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ich versuche das immer mit so einem Unternehmen zu vergleichen. Ich meine, du machst ja in deinem richtigen beruflichen Leben auch Change-Prozesse und stell dir mal vor, du kommst in ein Unternehmen und im Prinzip sind sich alle einig, was das Problem ist und du kommst da rein und da sitzen 12 Leute, die sich gegenseitig nur Vorhaltungen machen, wer jetzt schuld ist und wer jetzt auf was verzichten muss. Das führt nicht zur Lösung.
Ja. Ja, der Vergleich hinkt an der Stelle, wo es darum geht zu überlegen, reden wir von demselben Ziel? Also in der Debatte, glaube ich, tut es ja ganz gut, sich so zu dem Stichwort Verhältnismäßigkeit oder Unverhältnismäßigkeit zum Beispiel auch die Karten zu legen. Ne?
Absolut.
Also wenn wir jetzt mal sagen, so mea culpa, ich kaufe auch seit Jahren ein iPhone und habe eine Ahnung davon, was das mit der Umwelt und mit den Menschen macht in der Lieferkette und den seltenen Erden und der Umweltverschmutzung vor Ort und so. Es ist schön weit weg und bequem für uns als diejenigen, die hier die Kaufentscheidung treffen und sich schön über die weiße Packung freuen und das, was drin ist. Also ich bin weit weg davon, eben so den Fingerzeig nur in die andere Richtung zu geben.
Ja.
Mag nur ganz gerne in dieser Diskussion, weil ich finde, das passt so gut, das Stichwort der Verhältnismäßigkeit auch mit reinzunehmen. Nur um manchmal kann man es ja an exemplarischen Zahlen so schön festmachen. Im Deutschlandfunk gab es einen Bericht, der hat einfach mal angenommen, einen Flug von London nach New York mit einem Jumbojet, also Boeing 747 so groß und mit der Zahl von 200 Tonnen Kohlendioxid, die ausgestoßen werden. Und dem entgegengesetzt, wenn man dieselbe Strecke fahren würde mit einem Privatjet, wobei das ist ja wahrscheinlich auch eine Überschrift mit sehr unterschiedlichen Größen, ja, da würde es wahrscheinlich auch wieder ganz verschiedene Zahlen geben, aber jetzt mal im Vergleich zu diesen 200 Tonnen sind die mit 25.000 Kilogramm, warte mal, das stimmt ja nicht, wie kann man das denn vergleichen? Ach so. Das ist pro Person, das muss ich jetzt nochmal eben neu rechnen. Also die 200 Tonnen sind für die Auslastung durchschnittlich von 84% gerechnet, 349 Passagiere. Und dann wäre es so, dass pro Person 572 Kilogramm CO2-Emissionen anfallen würden im Vergleich zu 25.000 Kilogramm pro Person für dieselbe Strecke. Und ich finde, das ist dann etwas, wo man sagen kann, von der Struktur her ist der Vergleich zu den Golfplätzen der 90er Jahre durchaus haltbar. Was die Verhältnismäßigkeit anbelangt oder die Frage, was würde passieren, wenn man an dem Schräubchen was drehen würde und diesen übermäßig starken Effekt, den man erzielen würde dadurch, das macht es sehr hilfreich, sozusagen die Verhältnismäßigkeit da auch mit einzurechnen. Und da würden mich deine Gedanken zu interessieren. Und dann würde ich gleich gerne auch noch auf die Zukunft kommen, weil das fand ich ja auch spannend, deine Gedanken dazu zu hören, wie du denn glaubst zum Thema Treibstoff und Ähnliches, in welche Richtung es auch gehen kann.
Also ich glaube, man muss bei der Fliegerei auch so ein bisschen unterscheiden, bei diesem ganzen Thema Privatjet als Überbegriff. Das ist natürlich richtig. Man kommt da natürlich schnell in so eine gesellschaftliche Diskussion. Ich sag mal, der eine, der mit dem Auto fährt, emittiert unterm Strich natürlich auch mehr CO2 als der mit dem Zug fahren würde. Und so ist natürlich so, bin ich völlig bei dir, dass derjenige, der es sich leisten kann, privat mit einem Jet von Frankfurt nach New York zu fliegen, natürlich pro Kopf einen viel, viel höheren CO2-Fußabdruck hat als jetzt jemand, der mit der Linie fliegt oder natürlich als jemand, der aus Überzeugung oder aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht fliegt. Ne? Das ist völlig klar. Aber da kommt man schnell in eine Diskussion rein, wo am Ende die Frage steht, ob wir unser ganzes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem über den Haufen werfen und ob man diese Diskussion mit dem Thema Klimaschutz tatsächlich vermischen möchte, weil ich glaube, dass wir an vielen Stellen deswegen nicht weiterkommen oder nicht so weit sind, wie wir sein könnten, weil wir hier einfach zwei Diskussionen vermischen, die aus meiner Sicht an vielen Stellen nicht sein müssten. Da kommen wir sicherlich gleich drauf, wenn wir mal über das Thema Lösungsansätze sprechen. Mhm. Ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, um das auch einfach vielleicht nochmal kurz in die Perspektive zu setzen, also die Flugzeuge, die wir fliegen, sind Flugzeuge mit Kolbentriebwerk, also klassische Automobilmotoren. Die werden normalerweise mit Flugbenzin betrieben. Und wir haben uns eben damals aus Gründen des Verbrauchers tatsächlich für Flugzeuge von einem österreichischen Hersteller entschieden. Diamond Aircraft ist im Grunde der einzige Hersteller, der im Moment in der allgemeinen Luftfahrt Flugzeuge herstellt, die mit Kerosin betrieben werden, anstatt mit Flugbenzin. Okay. Was tatsächlich durch die höhere Energiedichte von dem Kerosin auch dazu führt, dass wir einen signifikant geringeren Verbrauch haben. Also nur um ein Beispiel zu geben, eine klassische 50 Jahre alte Cessna 172, das ist so der Standardflieger im Vereinswesen. Da ist man bei einem durchschnittlichen Stundenverbrauch zwischen 35 und 60 Litern pro Stunde Flugbenzin. Und die DA40, also auch die viersitzige einmotorige Maschine im Vergleich bei uns, wir verbrauchen so ungefähr 24 Liter Kerosin pro Stunde.
Das ist ein Unterschied.
So, das heißt, das ist ein gravierender Unterschied von teilweise über 50%. Insofern hat natürlich dieses Thema auch bei der Auswahl der Flugzeugmuster bei uns eine große Rolle gespielt, das auf jeden Fall. So. Ich gehe an die Diskussion immer so ran, dass ich mir nicht überlege im Sinne von, wem müsste ich jetzt vorschreiben oder suggerieren, dass er auf was verzichten müsste, sondern die Frage ist, wie kann denn der Status quo verträglicher werden im Fußabdruck. Ja, das heißt, wie können wir weiter fliegen?
Und effizienter werden zum Beispiel? Oder
effizienter werden, den Fußabdruck reduzieren, weil ich dann diese gesellschaftliche, soziale Diskussion im Sinne von, darfst du dir als reicher Mensch das erlauben, jetzt mit einem Privatjet nach London zu fliegen, weil natürlich auch das alles Industrien sind, an denen natürlich auch Arbeitsplätze hängen. Diese Flugzeuge müssen ja gebaut werden, die müssen gewartet werden, die müssen vor Ort abgewickelt werden. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, auf sowas zu verzichten, dann verzichtet ja nicht nur der dieses Reisemittel, sage ich mal, als Luxusgut verwendet, sondern da hängt ja auch viel mehr dahinter. Jetzt kann man sagen, im Ansatz des großen Zieles natürlich ist auch das vertretbar, zu sagen, darauf verzichte ich, aber dann kommt man eben sehr schnell in diese Diskussion, ob wir dieses Leistungssystem, dieses Wirtschaftssystem, was wir heute haben, so noch wollen. Darüber kann man diskutieren, aber ich glaube, dass diese Diskussion im Moment einer kurzfristigen Verbesserung zumindest im Moment einfach entgegensteht.
Das wäre genau eine Diskussion, die ich von meiner Perspektive aus total gern befördern würde, weil so etwas, dieses Argument, was du gebracht hast, es hängen ja auch Arbeitsplätze dran, sind ja häufig genau die Art Argumente, die wir von PolitikerInnenseite ganz häufig hören, die sagen, ne, Kohlebergbau oder überhaupt Bergbau, ne, und das ist auch so ein totgerittenes Pferd, was wir als Gesellschaft, finde ich, viel zu lange subventioniert haben. Also wenn man all das Geld, was irgendwie über die staatlichen Subventionen in solche Felder reingepumpt wurde, nur zu einem Prozentsatz an die Leute gegeben hätte, die dann arbeitslos geworden wären, die hätten eine fürstliche Rente. Und also das, finde ich, ist durchaus eine Diskussion, wo die Zeit reif ist, genau die jetzt auch zu führen und zu sagen, okay, das wird einen Preis haben. Und die Frage eben auch, wie groß sind die Wirtschaftssektoren, die wir stattdessen aufbauen können und die entsprechenden Arbeitsplätze dann auch. Das würde aber bedeuten, dass wir auf eine ganz neue Art und Weise eben über Wirtschaftsformen dann auch beginnen würden, nachzudenken.
Erstens und zweitens.
Politiker, glaube ich.
Und zweitens, das ist jetzt der Punkt, was ich damit sagen wollte. Ich will diese Diskussion nicht führen, aber ich glaube, dass diese Diskussion, die wir im Moment anfangen zu führen, als Nebeneffekt dazu führt, dass wir eigentlich umsetzbare Maßnahmen, die uns schon in Richtung Klimaneutralität bringen würden, einfach nicht gemacht werden oder verschleppt werden. Das heißt,
dann lass uns doch an dem Punkt gerne mal so diesen Switch machen, weil ich finde, das ist jetzt eine super Brücke. So, ne? Und mal schauen, welche Potenziale sind denn da, weil auch das weiß ich von deinen Gesprächen bei uns, dass du total gut da informiert bist. Und ich habe mal nebenher beim letzten Besuch dann gesagt, oh, ich habe einen Bericht gesehen zum Thema, was war das, synthetisches Biodiesel für Flugzeuge. Und da hast du gesagt, das kann man gar nicht skalieren, das ist gar nicht sinnvoll, da gibt es andere Wege, die haben sehr viel mehr Potenzial. Was würdest du denn sagen, was die technischen Errungenschaften oder die Innovationspotenziale sind, um die Fliegerei, ob jetzt privat oder nicht privat, sehr gut unterstützen könnten in Richtung Nachhaltigkeit in Zukunft?
Also es gibt ja im Moment so ein paar Entwicklungen, gerade in der Kleinstluftfahrt wird ja momentan viel mit batteriegetriebenen Luftfahrzeugen experimentiert. Da ist gerade zum Beispiel Pipistrel ja schon relativ weit. Die haben ein kleines Ultraleichtflugzeug gebaut, was man tatsächlich rein elektrisch fliegen kann. Ich glaube, man kann sagen, dass sich alle Menschen, die in der Luftfahrt ein bisschen Erfahrung haben, einig sind, dass das nicht der Weg sein wird. Also das Fliegen mit Batterien wird nicht der Weg sein, zumindest nicht, solange wir nicht die Möglichkeit haben, elektrische Energie mit Batterien zu speichern, die deutlich leichter sind als das, was wir heute haben oder auch kompakter von der Form. Also daran glaube ich ehrlicherweise nicht. Der Wasserstoffansatz ist ganz spannend aus meiner Sicht, weil er zwei Komponenten hat. Zum einen, sage ich mal, Antriebe zu entwickeln, die auf die Verbrennung von Wasserstoff optimiert sind, beziehungsweise teilweise sogar bestehende Flugzeugturbinen umbauen zu können und die auch mit Wasserstoff zu befeuern. Mhm. Beziehungsweise im zweiten Ansatz das Thema Elektrotriebwerke und dann eben über Brennstoffzellen den Strom für diese Triebwerke an Bord zu generieren über die Verbrennstoffung von Wasserstoff. Okay. So, die Nachteile, die ich da sehe, und ich glaube, da bin ich jetzt nicht der Einzige, ist einfach, dass in der Luftfahrt solche Prozesse sehr, sehr lange dauern. Das eine ist die Entwicklung, dann muss es zertifiziert werden und natürlich das auch auf einem Niveau, dass es für eine Großluftfahrt, die ja sicher sein muss, auch wirklich einfach dieses Sicherheitsniveau erreicht, was wir heute haben. Dafür haben wir ja viel bezahlt, dass die Luftfahrt so sicher ist, wie sie heute ist. Und ich sage mal, ein Preis, den wir dafür bezahlen, ist, dass Entwicklungen und Innovationen relativ langsam oder in kleinen Schritten gehen. Deswegen bin ich der Meinung, wenn man die gesamte Kette betrachtet, ist aus meiner Sicht eine Alternative beim flüssigen Kraftstoff die schnellste und erfolgsversprechendste Methode.
Flüssiger Kraftstoff heißt dann was?
Flüssiger Kraftstoff heißt zunächst mal, dass ich das Luftfahrzeug mit einem flüssigen Kraftstoff betanke. Das heißt, ich muss an dem Luftfahrzeug selber im besten Fall keine Veränderung vornehmen und dass ich dann eben anstatt einem fossilen Kraftstoff einen Kraftstoff einsetze, der eben entsprechend, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen geringeren oder im besten Fall keinen Fußabdruck habe, was jetzt das CO2 betrifft. Man unterscheidet bei diesen neuartigen Kraftstoffen im Grunde der Überbegriff ist quasi E-Fuels oder Synthetic Fuels und man unterscheidet im Grunde in biogene und nicht biogene. Okay. Biogene wären jetzt beispielsweise Kraftstoffe, die man aus aufgearbeitetem Speisefett herstellt. Das heißt, dort nimmt man biologische Substanzen, die in der Wertschöpfungskette schon entstanden sind und arbeitet die um zu einem Second Life sozusagen, um es dann in der Flugzeugturbine zu verbrennen. Das hat natürlich dann immer noch einen CO2-Abdruck durch die Verbrennung des Kraftstoffes. Aber wenn man die gesamte Wertschöpfungskette bezieht, haben diese ungefähr eine Reduktion des CO2-Footprints von 50-85%. Da sehe ich das Problem, dass die Kapazitäten limitiert sind. Also wir haben einfach nur eine gewisse Menge an
Speisefett,
Frittenfett, das man halt umarbeiten kann. Ja. Mhm. Und dazu kommt natürlich dann, wenn man anfängt, beispielsweise Biomasse anzubauen für die Herstellung von solchen Fuels, dass ich halt sehr schnell in den Bereich reinkomme, dass ich mit der Nahrungsindustrie konkurriere und dass man dort eben auch Landflächen durch die großen Mengen, die man braucht, natürlich dann in Konkurrenz zur Lebensmittelherstellung hätte. Das heißt, diese biogenen Kraftstoffe sind aus meiner Sicht nur eine Zulösung, indem man die Materialien aufarbeitet, die sowieso schon da sind.
So, ich habe mal aus dem arabischen Raum, habe ich mal Prototypen, also Berichte über Prototypen mitbekommen, wo relativ nah an Flughäfen wirklich große Flächen für den Anbau dieser Biomasse dann bereitgestellt wurden, so in der Überlegung, da kurze Zulieferwege auch zu haben.
Genau. Also hättest du... Kann natürlich in solchen Ländern, wo man sagt, wir haben sowieso Raum und Platz im Überfluss, aber da fängt es ja dann auch damit an, dass man in die Wasserversorgung eingreift und dass man die Frage stellen kann, kann man die Flächen, wenn sie denn da sind, nicht auch sinnvoller für die Nahrungsmittelerzeugung hernehmen? Also da bin ich mir persönlich jetzt nicht so sicher. Ich sag mal, der SAF, also der Sustainable Aviation Fuel, das ist der Überbegriff in der Luftfahrtbranche, der heute ja schon beigemischt wird in vielen Flügen, der kommt eben aus dieser Aufarbeitung von diesen Altölen aus der Lebensmittelbranche. Das ist im Moment, sag ich mal, der Großteil des Ursprungs für Sustainable Aviation Fuel.
Ist das ähnlich wie in anderen Branchen, dass wenn dieser Stoff zur Beimischung gekauft wird, dass der im Vergleich um einiges teurer ist als der andere Stoff, der drin ist oder der reingetankt wird?
Ist so. Also der biogene SAF, der aus diesen Speiseölen aufbereitet wird, ist im Moment auch durch die geringen Mengen ungefähr 4 bis 6 Mal so teuer als der fossile Brennstoff.
Ja. Auch da wird es spannend sein zu sehen, inwieweit sich da die Preisentwicklung dann auch ein Stück normalisiert, wie in vielfacher Hinsicht auch. Ich würde ganz gerne so aus der Change-Manager-Perspektive eine Frage stellen, weil wenn man es eskalieren möchte, auch für die großen Maschinen, dann ist klar, da sind die Prozessketten super lang und die Geschwindigkeit ist eine ganz andere. Hat die Branche ein Stück das Potenzial entdeckt, dass gerade in der Kleinfliegerei und auf diesem kleinen Maßstab dort vielleicht ein sehr viel fruchtbarerer Boden ist, diese Innovationen technisch zu testen, umzusetzen, um es dann ein Stück schneller eskalieren zu können, auch für die große Luftfahrt? Gibt es da Tendenzen oder Bewegungen in die Richtung?
Tatsächlich ist es im Moment eher umgekehrt, weil durch die großen Absatzmengen und natürlich auch durch den sag ich mal, PR-Druck, den die Airlines haben, ist es tatsächlich so, dass man in der Großluftfahrt, und da ist ja ehrlicherweise auch der Benefit viel größer, dass man dort schon viel weiter ist. Es gibt schon, also die Beimischung von SAF ist bei vielen Airlines schon Standard. Die EU hat ja jetzt auch entschieden, dass man quasi über die nächsten Jahre eine verpflichtende Beimischung, die sukzessive nach oben geschraubt wird, so wie die Produktionskapazitäten ausgebaut werden. Und es gibt tatsächlich schon Airlines, die auch Flüge mit reinem SAF durchgeführt haben, einfach um zu zeigen, dass die Triebwerke das können. Wobei jetzt klar ist, bei dem biogenen Material ist es nichts anderes als Kerosin, der halt aus anderen Materialien hergestellt wird. Viel interessanter ist, und das wird aus meiner Sicht auch die Lösung sein, mit mindestens mittelfristig, sind ja die nicht biogenen Kraftstoffe. Das heißt, die tatsächlich, also Power to Fuel oder Sun to Fuel, wie auch immer, oder Sun to Liquid, wie man ja sagt. Das heißt wirklich vollständig chemisch hergestellte Kraftstoffe, die den Kohlenstoffanteil aus CO2 nehmen, der vorher der Atmosphäre entnommen wurde. So, genau. Da habe ich...
Keine Umwandlung, sondern wirklich eine Entnahme.
Genau, da habe ich den Vorteil, dass ich zwar bei der Verbrennung auch CO2 emittiere, aber nur maximal so viel, wie ich vorher bei der Herstellung auch entnommen habe, unter der Voraussetzung, dass man diesen extrem energieintensiven Prozess mit grünem Strom macht. So. Genau. Der weitere ganz große Vorteil, der aus meiner Sicht in der öffentlichen Wahrnehmung auch gar nicht so bekannt ist, ist, dass durch dieses chemische Bauen von diesem Kraftstoff die Verbrennung viel sauberer ist. Das heißt, es werden dort bei der Verbrennung, weil es ja keine fossilen Brennstoffe sind, sondern es ist eine chemisch hergestellte Lösung, die viel sauberer verbrennt. Dadurch entstehen keine oder viel weniger Rußpartikel. Dadurch ist die Neigung zu Zirruswolken, die durch Kondensstreifen entstehen, viel geringer, und auch der Schadstoffausstoß in Richtung Schwefeloxide und so weiter ist deutlich verringert als jetzt bei den fossilen Brennstoffen. Und es ist ja so, ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, ist, die Luftfahrt weltweit ist für 1,5% der CO2-Emissionen verantwortlich, aber für 3,5% der Klimawirkung. Das heißt, wir haben eine Differenz von 2%, was quasi Klimawirkung ist, ohne dass wir da über CO2 sprechen. Ja?
Genau. Ja, das ist einer der ganz großen Dinge, die häufig auch vergessen werden, wenn wir uns sehr stark an diesen Indikator CO2 festbeißen, dass wir Methan und Ruß dabei vergessen, die zwar flüchtiger sind, schneller abbaubar in der Atmosphäre, aber einen viel höheren negativen Effekt haben eben auf Klima.
Exakt, ja.
Das ist cool. Das ist immer so, Frank, wenn ich mit dir rede, ich werde immer schlauer und kriege immer dann viele Hintergrundinformationen, die man sonst so, wenn man jetzt in diesem Metier gar nicht so unterwegs ist, gar nicht weiß, ne? Zum Beispiel, was die EU auch vorhat und ähnliches. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du vor einiger Zeit mal erzählt hast, das geht jetzt so ein bisschen so von der technischen Ebene weg und schließt wieder so an das Menschliche an, dass du mal erzählt hattest über die Überlegung, den Einsatz eurer Flüge in den Privatjets auch humanitären Hilfen oder Zwecken auch zur Verfügung zu stellen. Hat sich da irgendwas ergeben in der letzten Zeit? Wir haben uns ja jetzt auch ein paar Monate nicht mehr gesehen und gehört.
Also konkret insofern, dass wir mit einer Organisation gesprochen haben, die nennt sich Flying Hope. Das ist eine Vereinigung von Privatpiloten, die quasi ihre Zeit und ihre Flugzeuge dafür zur Verfügung stellen, um, sage ich mal, humanitäre Transporte durchzuführen. Das meiste, was gemacht wird, ist, dass dort schwerkranke Kinder, die Spezialbehandlungen benötigen, die eben nur in bestimmten Krankenhäusern angeboten werden, dass man diese Kinder für diese in der Regel recht kurzen Behandlungen dann dorthin fliegt, weil es für die Eltern logistisch oder wirtschaftlich einfach nicht möglich ist, wenn man am Bodensee wohnt, eine Tochter alle 2 Wochen nach Hamburg ins Universitätsklinikum zu bringen, weil sie dort halt eine Injektion braucht für eine Hormonersatztherapie, die halt nur in Hamburg durchgeführt wird. Ja, so. Da ist es jetzt leider so, dass mit der Corona-Pandemie und letztendlich auch mit der Lieferkettenproblematik in der IT, in der ich ja immer noch arbeite, einfach die Zeit zu wenig war, um sich damit jetzt wirklich zu beschäftigen, sodass der Prozess zwar noch am Laufen ist, also wir haben den Kontakt zu dieser Organisation aufgenommen, wir sprechen mit denen, tatsächlich scheitert es im Moment einfach an der Zeit, um dort diesen Standardisierungsflug zu machen, dass die also quasi sagen, okay, also ich in dem Fall als Pilot beispielsweise bin gut genug, um quasi Passagiere dort sicher fliegen zu können, aber das ist auf jeden Fall ein Projekt, was ich dieses Jahr angreifen und in die Tat umsetzen möchte.
Ja, sehr schön. Und ich finde, solche Mosaiksteinchen an Informationen sind auch total wertvoll, um so mitzukriegen, welche verschiedenen Möglichkeiten sich da auch rumranken. Also um jetzt so die Privatfliegerei jetzt nicht nur ausschließlich in der Schublade zu haben von, oh ja, das sind die Bösen. Ja, da könnte ich mich als iPhone-Käuferin wunderbar auch mit dazu gesellen.
Genau, das Problem so ein bisschen in der Diskussion, und da bin ich ja durchaus selbstkritisch. Ich meine, du hast vorhin ein bisschen geschmunzelt, als ich das Thema Privatjet und Sozialkomponente angesprochen habe. Ich habe da natürlich insofern ein bisschen ein Problem damit, auch wenn ich das gut finde und wenn ich das einen guten und sinnvollen Einsatz der Privatfliegerei sehe, muss man natürlich trotzdem sagen, wenn wir über die Emissionen am Ende des Tages sprechen, ja, und auf der einen Seite sagen, in der sozialen Betrachtung sind die Arbeitsplätze und so weiter, das ist alles kein Argument, am Ende des Tages müssen wir Emissionen reduzieren. Und wenn ich dann aber in so einen Bereich gehe, wo ich sage, aber ich tue dafür was Gutes, dass dann so irgendwann eine Schwelle eintritt, wo der Zweck die Mittel irgendwo heiligt. Und ich glaube, das zeigt ganz gut aus meiner Sicht, wie unsachlich und emotional hoch aufgeladen die Diskussion momentan einfach geführt wird. Und ich persönlich glaube einfach, dass wir damit der tatsächlichen Lösung so ein bisschen im Wege stehen, wenn man sich nämlich jetzt gerade auf die Fliegerei bezogen, mal wirklich so ein bisschen informiert. Ich habe gerade vor 2-3 Tagen einen Vortrag gesehen von dem Vorstand der Austrian Airlines tatsächlich, der so ein bisschen dargelegt hat, wie weit ist denn das Thema Sustainable Aviation Fuel heute und was ist denn der Fahrplan der Lufthansa-Gruppe beispielsweise, die ganz klar sagt, nach den aktuellen Prognosen und Projekten, die angestoßen sind, will man 2050 komplett auf Sustainable Aviation Fuel umgestellt haben oder zumindest komplett die Emissionen quasi auf Null gefahren haben. Dann stellt man fest, dass man bei einer sachlichen Betrachtungsweise einer tatsächlichen Problemlösung in vielen Stellen schon deutlich näher ist, als das diese emotional aufgeladene Diskussion vielleicht vermuten lässt.
Das ist genau das, was ich vorhin meinte mit diesem Mosaiksteinchen so in dem gesamten komplexen Bild. Ja. Und diese Art der Komplexität kommt ja, ich sag mal so normalerweise, wenn man den öffentlichen Diskurs mitkriegt, ganz selten zustande, dass man miteinander in der Lage ist, verschiedene Ecken auszuleuchten sozusagen. Genau. Und ich hoffe sehr, dass unser heutiges Gespräch ein bisschen dazu beigetragen hat, sehr wohl unterschiedliche Ecken auch auszuleuchten, sodass letztendlich dann die Hörerinnen und Hörer für sich selber sich ihr eigenes Bild machen können, aber eben eins, was nicht emotional vordefiniert ist, sondern sehr stark sich dadurch bildet, dass man uns beiden sehr geneigt zugehört hat.
Jetzt das ist ja so schön.
In dem Gespräch. Ja. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich, Frank, für den Austausch.
Danke dir auch, Katja. Vielen Dank, Katja, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.